Willkommen im Fantasy Channel. Ich lese heute aus der 30. Magazinausgabe des bekannten Magazins der freien Redaktion Xun die Titelstory Liebe gegen Gott und Teufel von Mark Dennis Leitner und Eispalast von Tanja Meurer. Liebe gegen Gott und Teufel. Seid ihr Vampire den Menschen, der nicht genetisch überlegen, immun gegen alle? Wie verzweifelt Lilith war, erkannte sie erst am Zittern ihrer Fingerspitzen, am Klang ihrer Worte. Vlad lachte bitter. Von dem einst so stolzen Jäger der Nacht war nur mehr ein Schatten geblieben. Lilith, Liebling, wir reden von AIDS. Mit einem Mal kamen alle Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit zurück. Wie sie sich erstmals im milchigen Schein des Vollmondes begegnet waren, sich verliebten, ein heimliches Paar wurden und sich dann wieder aus den Augen verloren. Es war eine leidenschaftliche Liebe gewesen, die von unstillbarem Verlangen geschürt wurde, eine Liebe, die nie erloschen war. Er war es auch gewesen, der sie in die Geheimnisse der Hexerei eingeführt hatte. Noch immer glaubte sie seine Warnungen vor dem Gebrauch dunkler Magie zu vernehmen, denn diese hatte stets ihren Preis, und jemand musste ihn bezahlen. »AIDS! Aber was? Wie?« Liliths Stimme brach. Hilflos stand sie zwischen den alten Möbeln ihres Wohnzimmers, strich sie verzweifelt ihre kupferroten Locken aus der Stirn. Ihr war kalt. Die Haustür fiel ins Schloss. Cindy. »Ich bin wieder da, Süße. Hast du mich vermisst?« Liliths Mitbewohnerin lachte glockenhell. »Manche Kunden sind unfassbar. Glauben doch glatt, sie könnten sich mit einem charmanten Lächeln und hübschen Augen vor der Bezahlung drücken.« Ihre hochhackigen Lederstiefel klapperten über den Boden. Sie wirbelte durch den Flur wie der Wind, der sie vor 3 Jahren in Liliths Haus geweht hatte. Im Türrahmen blieb sie stehen. Schwarzer Ledermini, breiter Gürtel, schwarzes Lederkorsett, wallendes, ebenholzschwarzes Haar. Ihr Blick fiel auf Vlad. »Oh«, entfuhr es ihr, »ich wusste nicht, dass du Besuch. Süße, hast du geweint?« Schon war sie bei Lilith und strich ihr tröstend über die tränennasse Wange, küßte zärtlich ihren Mund. Sie warf Vlad einen bösen Blick zu. »Hat er dir wehgetan?« Vlad lachte verhalten und verschränkte die Arme. »Nein«, schüttelte Lilith den Kopf. Skeptisch warf Cindy einen zweiten Blick auf Vlad. Dieser Mann sah verteufelt gut aus, groß, breitschultrig, dunkel, vielleicht etwas blass, zu blass. »Schatz, wie oft soll ich dir noch sagen, Hände weg von den verheirateten Männern?«
»Erlauben Sie, Teuerste«, unterbrach Vlad Cindy. »Ich bin nicht verheiratet.«
»Ich liebe ihn«, brachte Lilith endlich hervor. »Oh«, machte Cindy wieder. Ihre Augen schimmerten verdächtig, vor Eifersucht, gepaart mit Verlustangst. »Ich denke, vielleicht sollte ich euch beide allein lassen. Ist das der Kerl, von dem du immer gesprochen hast?« Lilith nickte. »Darf ich ihn mir bei Gelegenheit mal ausborgen?« Cindy lächelte verführerisch und küßte Lilith erneut. »Ich warte oben auf dich, Süße.« Vlad sah Cindys formvollendetem Gang nach. Schwingende Hüften, lange Beine. Sie war ein echter Hingucker. Lilith hatte nie über Cindys Wirkung auf Männer nachgedacht. Bis jetzt, bis heute. Aber warum sollte sie nicht ebenso anziehend auf das andere Geschlecht wirken wie Lilith? Männer waren schließlich Cindys Beruf.
»Sie gefällt mir.«
Vlad nickte müde, abgespannt.
»Dafür, dass sie dich glücklich zu machen versucht, mag ich sie jetzt schon.«
»Ja, das tut sie.« Lilith ballte ihre Hände zu kleinen Fäusten. Sie wollte Vlad berühren, ihn küssen. Es war ihr egal, dass er eine tödliche Krankheit in sich trug. Er war kein Aussätziger, verflixt nochmal. Sie schmiegte sich an ihn, doch er fand kaum genug Kraft, ihre Umarmung zu erwidern. »Was wird nun?«
Er atmete tief ein.
»Ich fühle mich müde, will nur schlafen, ewig schlafen. Hast du noch mein Bett im Keller?«
Lilith nickte und stützte ihn in Richtung Treppenabgang. Vorsichtig nahmen sie eine Stufe nach der anderen. Der muffige Geruch von Mäusen, Spinnen und noch älteren Möbeln, die auf dem Speicher keinen Platz mehr gefunden hatten, schlug ihnen entgegen. Dazu Jahrzehnte alter Staub, der unzählige Geschichten über die Kreaturen der Nacht zu erzählen wußte. Vlad stolperte, er war geschwächt, hatte zu wenig Blut getrunken, um niemandem mit HIV anzustecken, wie er sagte.
»Du hast Cindy von uns erzählt, wie viel weiß sie?«
»Alles«, er erschrak. »Na ja, fast alles, nicht, dass du ein...« Sie brach ab, löste sich von ihm und entzündete 5 Kerzen. Inmitten des Kellergewölbes stand sein Bett, ein mit rotem Samt gefütterter Sarg. Ihre Fingerspitzen strichen über die polierten Messingbeschläge, die kunstvoll gearbeiteten Ornamente und die staubbedeckte Firnisschicht des Holzes. Den Sarg hatte sie ihm vor Jahren geschenkt. Es war als Scherz gedacht gewesen, über den sie beide herzlich hatten lachen können. Angesichts seiner Situation kam ihr der Sarg reichlich unpassend vor.
»Danke«,
sagte er knapp und öffnete den Deckel. Kraftlos ließ er sich in das Innere sinken. »Was sollen wir jetzt tun?« Liliths Stimme zitterte. Die Luft schmeckte verbraucht wie in einem Grab. Ihr stockte der Atem.
»Nichts«,
er zuckte mit den Schultern.
»Ich werde sterben.«
Der Deckel schloss sich. »Aufwachen!« Vlad schlug die Augen auf. Der süße Geruch von ungeronnenem Blut stieg ihm in die Nase. »Trink«, forderte Lilith ihn auf und hielt ihm einen fast leeren Bluttransfusionsbeutel an die Lippen. Das Blut schmeckte kalt. Lilith hatte den Beutel in Eis gepackt. »Ich habe jede Menge davon. Leider sind alle nahezu aufgebraucht. Ich kann nur das mitnehmen, was bei den OPs übrig bleibt.« Sie seufzte.
»Du arbeitest noch immer im Krankenhaus?«
»Ich bin eine Teilzeithexe«, scherzte sie. »Magie bezahlt üblicherweise keine Rechnungen.« Gierig sog er an dem lebensspendenden Saft, bis alle Beutel restlos geleert waren.
»Danke«,
flüsterte er. Sie hielt seine Hand. »Wie kommt es, dass du dermaßen im Schlamassel steckst?«
»Vampirjäger«,
er hustete rau.
»Sie wissen, dass sie uns in einem fairen Kampf nur schwer besiegen können. Sie waren die Ersten, die B-Waffen zur Massenvernichtung einsetzten.«
Er machte eine Pause.
»Wurden im alten Rom nur unliebsame Politgegner vergiftet, steckten sie ganze Bevölkerungsschichten mit venerischen Krankheiten an. Syphilis, Herpes, Gonorrhoe, Hepatitis und schließlich die ultimative Waffe, HIV. Uns Vampiren war damit die Nahrungsgrundlage entzogen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch mich erwischte.«
»Und wer genau sind Sie?« Er lachte.
»Wer propagiert denn am lautesten einen keuschen, gottesgefälligen Lebenswandel?«
»Du meinst die Kirche?«
»Hast du dich nie gefragt, warum sie so strikt gegen das Kondom sind? Sie wollen alle hinraffen, uns Vampire und jene, die nicht gemäß ihren Moralvorstellungen leben. Hexen, gefallene Engel.«
»Sie und Cindy, das fällt mir schwer zu glauben.«
»Nicht wahr?«
Seine Lippen deuteten ein Lächeln an.
»Man sollte meinen, sie hätten genug eigene Probleme zu lösen, sich an Kindern zu vergreifen.«
Lilith blieb skeptisch.
»Glaub es ruhig«,
er schloss müde die Augen.
»Sei lang genug am Leben, dann bleibt dir gar keine andere Wahl, als es zu glauben.«
Mit heller Magie würde sie ihm nicht helfen können. Und mit einem Medikament gegen diese schreckliche Seuche war in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Entschlüsseltes Erbgut des HI-Erregers hin oder her. Um Vlad zu retten, brauchte sie etwas mit mehr Pep. »Also ich verstehe den Plan noch immer nicht«, gestand Cindy. Sie betrat den Ritualraum, wo Lilith schon splitternackt inmitten des Pentagramms auf ihren Fersen saß. 1% der nordeuropäischen Bevölkerung ist genetisch gegen HIV gewappnet, erklärte Lilith. Ich habe die Formeln studiert. Wir brauchen ein Haar, einen Fingernagel und etwas Haut des allerersten, der gegen HIV immun war. Sie sammelte ihre gesamte Kraft. Der Zauber, den wir jetzt werfen, sollte uns diese Dinge bringen. Dann können wir einen Trank brauen und Vlad heilen. Cindy ließ ihr Kleid sowie ihre Unterwäsche zu Boden gleiten, legte die Schuhe ab und stieg in das Pentagramm. Sie und Lilith fassten sich an den Händen, küssten sich. »Dunkle Magie«, Cindy schauderte. »Ich hoffe, der Kerl ist es wert. Danke, dass du das für uns tust. Ich wusste immer«, zuckte Cindy mit den Schultern, »dass du mir nie ganz allein gehören würdest.« »Ich liebe dich«, flüsterte Lilith. Ihre Liebe zu Cindy war anders als die zu Vlad. Es war eine Liebe gegen die Einsamkeit, eine wärmespendende Liebe, wo sonst nur Kälte war. »Herr der Dunkelheit, wir rufen dich!« Sie beschworen die Mächte der Finsternis. Ein nach Schwefel riechender Lufthauch strich ihnen ins Gesicht, verwirbelte die Spitzen ihrer Haare, wurde stärker, steigerte sich zu einem mächtigen Sturm. Liliths oxidrote Locken peitschten ihr ins Gesicht. Ein Strudel aus Violett- und Schwarzfarbtönen öffnete eine Pforte, erfasste ihren nackten Körper und erhob sie in die Lüfte. »Oh mein Gott! Oh mein Gott!« stieß Cindy schreckensbleich hervor. Ihre geweiteten Augen quollen hervor. Lilith griff nach ihrer Hand. Ineinander verschlungen stürzten sie auf das grelle Licht im Zentrum zu. Das blendende Licht tat in den Augen weh. Da zerriss ein flammender Blitz die Luft, gefolgt von einem Donnerschlag, der ihnen sekundenlang das Gehör raubte. Die verderbende Kraft der dunklen Magie zerrte an ihren Leibern, durchdrang sie und schleuderte sie voneinander fort. »Lilith!« Cindys Hilferuf schrillte in Liliths Ohren. Selbst dann noch, als sie im Zentrum des Pentagramms hart auf dem Boden aufschlug. Es folgte Stille, unheimliche Stille. Lilith tastete in das Dunkel. Vielleicht war es auch nur deswegen so still, weil ihre Ohren wie verrückt klingelten. »Cindy?« Sie fühlte etwas, ihre Fingerspitzen berührten etwas Weiches. Haut, ein Haar, einen Fingernagel. »Cindy?« In Lilith stieg Panik auf, ihre Hände suchten fieberhaft den Boden ab. »Wo bist du, Cindy?« Cindy war fort, der Preis somit bezahlt. Cindy war das Opfer, das die Anwendung dunkler Magie gefordert hatte. »Cindy!« Lilith schluchzte. Ihre Tränen tropften auf die Dielen des Ritualraums. Sie hatte Cindy geliebt. Vlad lag regungslos in seinem samtgefütterten Sarg. Katatonisch, scheintot, untot, kein Atem, kein Puls, seine Haut kalt wie Eis, sein Gesicht kalt wie die Nacht. »Halte durch«, flüsterte sie. Die Tränen niederkämpfend flößte sie ihm den Rest des Trankes ein. Das Höllengebräu roch fürchterlich. Sie würgte. »Ich brauche dich, Cindys wegen. Ich liebe sie, wie ich dich liebe. Alles würde ich für euch geben, alles.« Und wenn sie mit dem Teufel schlafen musste, um ihn und Cindy zu retten, sie würde es tun. Eispalast von Tanja Meurer. Mir träumte, ich wandelte allein in einem Palast aus Eis. Die Säulen, die eine kaum zu ermessende Kuppeldecke trugen, glichen Wasserfontänen, erstarrt schon vor Jahrhunderten. Fein ziseliert wie das Gerippe gotischer Kapellen schwangen sie sich hinauf, bis sie sich unter der Dachkonstrukt in weichen Bögen trafen. Der Saal, den ich durchschritt, hatte etwas Heiliges. Für einen Moment dachte ich darüber nach, wie viele vor mir diesen Ort gesehen hatten und hier verweilt waren, Einen Herzschlag später schalt ich mich eine Närrin, denn dies war mein Traum. Niemand außer mir konnte diesen Palast betreten. Ich breitete die Arme aus und spreizte die Finger. Langsam legte ich den Kopf in den Nacken und betrachtete den Himmel, die Eisnacht und den klaren Mond, der sich voll und hell über der Kuppel erhob. Sterne funkelten wie winzige Seelenlichter, als unterhielten sie sich untereinander in einer stummen Sprache über mich. Ich lächelte. So war ich doch nicht vollkommen allein an dem Ort meiner Träume, sondern wohlbehütet von diesen freundlichen, fernen Lebensfunken. Ich senkte die Lider und verschloss das Bild tief in meinem Herzen. Der Widerhall des Gefühls, das sie in mir auslösten, spann eine lautlose Melodie, die mich ergriff, mich wärmte und jede Faser meines Körpers durchflutete. Langsam begann ich mich zu bewegen, drehte mich zu dem stummen Gesang der Sterne, lauschte ihnen und ließ den Frieden ihrer schweigenden Stimmen in mein Herz. Der Tanz bewegte meine nackten Füße leicht über den eisglatten Boden. Traumwandlerisch sicher, schneller und schneller wirbelte ich durch den Raum, ohne auch nur eine Säule zu berühren. Die Leichtigkeit, die mich trug, machte mich glauben zu fliegen. Selten fühlte ich mich freier als in diesem Moment. Es war meine Freiheit, fern aller grausamen Wirklichkeit zu sein. Ich schlug die Augen auf und sah mich unter kristallenen Lüstern entlangwirbeln. Sie verwuschen zu farbig kalten Schemen unter der weiten Kuppel. Zugleich flackerte kühlendes Licht in ihnen auf und fing sich in den unendlichen Facetten ihrer Kristalle, die leise gegeneinander schlugen. Mit jedem Klirren glaubte ich, etwas wie feine Schneeflocken herabsinken zu sehen. Neugierig hielt ich inne in meinem Tanz und verharrte schwer atmend. Mir war nicht schwindelig, aber das war ein Traum. Warum sollte ich mich darüber wundern? Die tanzenden Flocken fanden wieder meine Aufmerksamkeit. Woher sie kamen, war mir nicht klar. Ich hob den Blick. Die Decke war vollkommen unversehrt. Eine der Flocken tanzte vorwitzig vor meinem Gesicht auf und ab, ließ sich dann auf meiner Wange nieder und stieg sofort, von der Hitze meines Körpers verschreckt, wieder auf, um sich fern von mir in ein winziges, bizarres Wesen zu verändern, das wenig Ähnlichkeit mit einem Eiskristall hatte, aber nicht weniger kalt war. Für einen Herzschlag glühte es hell auf, stark, als sei es ein Stern, nur um dann zu verlöschen und wie Asche zu Boden zu sinken. Erschrocken sah ich hinab und glaubte, etwas Furchtbares getan zu haben. Hatte ich ein Leben genommen und etwas Unsterbliches sterblich gemacht? Als ich den Blick schuldbewusst hob, sah ich, wie sie herabglitten, um einem verlorenen Freund Tribut zu zollen, nur um dann schnell wie ein Gedanke aufzusteigen. Erneut irrten sie in wildem Tanz um die Kristalle der Kronleuchter. Einige Zeit beobachtete ich sie reglos, das Herz wurde mir schwer. So gern hätte ich ihnen verständlich gemacht, dass ich kein Leben auslöschen wollte. Aber sie kamen mir nicht mehr nahe, und ihr Widerwille gegen mich, die Lebende, deren Wärme den Tod brachte, schien nun stärker zu sein. Schließlich verloren sie sich in der unendlich weiten Dunkelheit des Palastes. Ich sah ihnen nach, plötzlich schienen Wärme und Leben zu weichen. Einzig mein verwehender Atem schien ihnen folgen zu wollen, bis er an Kraft verlor und sich in einer feinen Dunstwolke auflöste. Allein und frierend stand ich da, fern von dem Ort, den ich mir als solch schönen Eispalast erträumt hatte, dennoch mitten in seinem Herz, aber ich war hier nicht mehr willkommen. Etwas erwachte, es schlich am Rande meiner Wahrnehmung entlang und verwandelte die Eiswelt zu etwas Unheimlichem, Seelenlosem. Fast schien es mir, als habe diese stumme, gewaltige Bestie hier auf mich gelauert. Licht und Leben waren gewichen, die Wirklichkeit erwachte kalt und unbarmherzig, tastete mit ihren langen Spinnenfingern nach mir und ergriff einen winzigen Teil meiner Seele, um sie zu gefrieren. Sie starb ab, zerfiel wie der winzige Seelenstern, der sich an mir verbrannt hatte. Entsetzt wich ich zurück, sah mich nach der Bestie um, durchstreifte den Saal mit meinen Blicken, um zu sehen, um einen Fluchtpunkt zu finden. Da war nichts. Die Säulen, die erloschenen Lüster, die Eiskuppel und der Boden. Dann bemerkte ich es. Die Schatten, deren Tiefe greifbar war, verdichteten sich zu etwas Stofflichem. Ich spürte Gefahr, erahnte das Nahen einer unsagbar dunklen und kalten Entität, konnte aber nicht fort. Der Ort hielt mich und zwang mich in einen Dämmerzustand völliger Hilflosigkeit und Starre. Teilnahmslosigkeit überflutete mich und ließ mein Herz ermatten. Alle Angst verschloss sich tief in mir zu einer qualvollen Erinnerung. Schwach senkte ich den Blick. Vor meinen Augen bewegte sich etwas in den Mustern der Fliesen unter meinen Füßen. Es schien irgendeinen Sinn zu ergeben, aber ich konnte ihn nicht erfassen. Jeder Anflug geringen Widerstrebens erstickte. Alle Logik versank in einem matten Sumpf dunkler Nebel. Langsam löste ich meinen Blick von dem Boden und starrte in die Dunkelheit. Sie zog sich zu etwas Stofflichem zusammen und spie unsichtbare Gegner aus, die ich nur in der Lage war, auf einer sehr fahlen Gefühlsebene wahrzunehmen. Erneut strengte ich mich an, meinen Körper und meinen Geist wieder unter meine Kontrolle zu zwingen, doch es gelang mir nicht. Ich konnte nicht einmal mehr die Nacht mit meinen Augen durchdringen. Die Lösung dieses Geheimnisses gerann zu Desinteresse und schließlich zu einer für mich völlig irrelevanten Nichtigkeit. Vielmehr interessierte sich mein Verstand für einen Schatten in den Schatten, der dunkler, dunstiger und unstofflicher war als der Rest. Wieder kniff ich die Augen zusammen und konzentrierte mich. Vage vermutete ich eine nebulöse Person auf dem Boden, etwas, das sich auf der Eisfläche klein zusammengekauert hatte. Es war ein Körper, aber er verschmolz fast mit der trügerischen Pracht des Palastes und seinen dunklen Häschern, den Schatten. Wie von allein begann ich mich zu bewegen, schritt langsam näher heran, ohne jedoch an mein Ziel zu gelangen. Aber das war mir egal. Wie schon zuvor legte sich lähmende Gleichgültigkeit über mein Gemüt. Meine Aufmerksamkeit reichte kurzzeitig nicht einmal dazu aus, sich darüber zu ärgern, geschweige einen Anflug Angst zu erleben. Dafür nahm ich wahr, wie mein warmer Atem vor meinem Gesicht kondensierte und in der Luft hängen blieb. Nebulös wogte er, wurde dichter bei jedem Mal, wenn ich meine Lungen gefüllt hatte und die Luft ausstieß. Meine Sicht schränkte sich zunehmend ein, die Kraft rann aus mir, aktiv von mir gesteuert. Starb ich? Ich blieb stehen, unfähig, Schrecken darüber zu empfinden. Mein Geist war wach und ich konnte die Gefühle vom logischen Standpunkt nachvollziehen, aber nicht mehr empfinden. Eigentlich hätte mich Panik ergreifen müssen, aber nichts geschah. Ich wusste, dass ich besser den Versuch machen sollte, zu erwachen oder zumindest zu fliehen, doch ich wollte es nicht. Ruhig blieb ich stehen, ich schloss die Augen. Vielleicht klärten sich meine Sicht und auch mein Verstand, wenn ich nach meinem inneren Fokus suchte. Eine schwache Erinnerung von Nervosität berührte mich kurz, nur um sofort wieder zu verschwinden. Es gab in mir keinen Ruhepunkt mehr, keine Angst, keine Sorge, nur noch gefühllose Gedanken und Erinnerungen, die bedeutungslos und fremd waren. Ein eisiger Hauch, den ein fremder Körper ausstrahlte, berührte meine Haut und streifte mein Haar, meine Wange. Ein leichter Schauer durchlief mich, aber es hatte nichts mit Furcht zu tun, sondern mit einer fremdartigen Form von Erwartung. Langsam hob ich die Lider. Dicht hinter mir spürte ich eine andere Person. Sie war mir so nah, dass ihre Anwesenheit fast einer Berührung gleichkam. Ich glaubte, sie legte ihre Finger auf meinen Schultern, meinem Rücken, doch sie hielt immer einen geringen Abstand ein. Meine Nackenhaare richteten sich auf, doch wieder erwachte meine Angst nicht. Gelähmt verharrte ich. Ein mir fremdes Bewusstsein tastete in meiner Seele umher, zwang sich mir auf, bizarr und kalt wie der Eispalast. Vielleicht begegnete ich hier dem Geschöpf, das diesen uralten Ort sein Heim nannte. Mir war nun klar, dass es sein Terrain war, nicht das meine. War es überhaupt mein eigener Traum? Ich spürte, wie mir dieser Gedanke entglitt und zerrann. Etwas geschah mit mir. Dieses Wesen, gleich was es war, besaß die Macht der Gleichgültigkeit. Es schwächte mich nicht, nahm mir nichts Lebenswichtiges und dennoch das, was mich als Person ausmachte. Schwach wallte etwas wie Widerwillen in mir auf, versank dann aber im Nichts. Ich fühlte die Kälte, die mich die ganze Zeit verschont hatte, in meinem Inneren, in meiner Seele oder eher dort, wo sie einst gesessen haben mochte. Es war mir gleich. Plötzlich berührten mich Hände, starke, schlanke Finger umschlossen meine Oberarme und hielten mich mit erbarmungsloser Gewalt fest in ihrem Griff. In dieser Sekunde erwachte ich aus meiner Teilnahmslosigkeit. Immer noch emotionslos, aber beseelt von glühender Panik, die aus der Angst um mein jämmerliches Leben herrührte, stemmte ich mich gegen das Wesen und stolperte haltlos nach vorne, als es mich unvermittelt losließ. Ich fuhr herum, wobei ich mich auf etwas unbeschreiblich Grauenhaftes gefasst machte. Wieder versuchte ich, Angst zu haben und machte mich auf Flucht oder Kampf gefasst, fand aber nichts vor als eine große, schlanke Frau, deren Gesicht alterslos war, herb und schön, die Augen schwermütig und dunkel wie die Nacht, und aus ihrem langen, hellen Haar rieselten die winzigen, glühenden Schneeflockenseelen und umtanzten sie, wie sie es zuvor mit mir getan hatten. Ihre Lippen pressten sich bitter aufeinander, doch ihr Blick haftete ruhig und auf eine beunruhigende Art gelassen auf mir. Sie schien das Universum in all seiner Unendlichkeit in sich zu tragen. Fraglos war sie ein machtvolles Geschöpf, das zugleich gefangen war, aber ich empfand kein Mitleid mehr. Dieser Gefühle hatte sie mich beraubt. Ich wusste wohl, dass sie mir die Seele gestohlen hatte, nicht die Seele, meine Persönlichkeit. Für was? Weil ich eines ihrer Seelenlichter zerstört hatte? Warum? Fragte ich nur leise. Sie deutete auf einen Punkt hinter mir.
Sie selbst,
befahl sie mit dunkler Eisstimme. Langsam, ruhig, wendete ich mich um und erkannte meinen Fehler. Sie wollte keine Rache. Vielleicht hatte ich eine Seele zerstört, die ihr gehörte, aber das war gleichgültig, denn sie war keine Richterin über meine Taten. Sie war neutral und frei von allen Gefühlen. Ihre Aufgabe war einfach, klar und so logisch. Es war eine seltsame Klarheit in der Erkenntnis, als ich in den gefrorenen Nebeln meinen Leichnam auf dem Boden der Ruine des Palastes, der einst mein Heim war, liegen sah. Es schien mir, als sei der Körper fast noch im erschöpfenden Schlummer gefangen und dennoch gejagt und erlegt von einem Wesen, das wie ein Vampir Leben und Seele raubte, nur sanfter und stiller. Hierher hatte ich mich geflüchtet. Ich war einfach an dem Ort meiner Träume eingeschlafen und erfroren, um nun, wie sie, am Rande der Nacht in dem Eispalast auf meine Opfer zu lauern und ihnen fern des Lebens Atem und Seele zu rauben.